Wir wollen auch heute wieder hineinschauen in die Gesinnung Jesu, in all seinen Lebenssituationen. Zusammenfassend hat Jesus auch im Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 49 es so gesagt: Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, das ich sagen und was ich reden soll. Ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist, darum, weil ich rede, rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Jesus hat als Mensch so eine innige Gemeinschaft mit dem Vater gelebt. Er versteht sich als einer, der weiß, dass er im Vater ist und der Vater in ihm ist. Genauso wie wir im lebendigen Glauben in Jesus Christus sind und Jesus in uns ist. Und das ist das Leben. Das ist der Ansatzpunkt für alles andere. Und Jesus hat uns vorgelebt, auch dort, wo Ablehnung ist, sich nicht darin zu identifizieren, sondern hinzusehen auf das, was die Absicht des Vaters ist. Unser Leben ist immer ein Hindurchgehen. Und dieses Hindurchgehen ist noch nicht endgültig. Aber wir gehen, weil wir um das Zukünftige wissen. Und so wollen wir heute wieder so einen Detail ansehen. Der Messias wird unter die Gesetzlosen gerechnet. Jesaja 53, Vers 10 sagt: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu schlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Solche Aussagen müssen wir oft in so kleinen Details noch nachverkosten. Er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Und dadurch wird er Nachkommen sehen, das heißt solche, die ihm nachfolgen, die mit ihm Anteil haben an diesem Heil. Und es ist ein Vorhaben des Herrn, nämlich, und es wird gelingen, obwohl er eben Mühsal erleidet. Nämlich, viele wird er gerecht machen und er wird ihre Sünden tragen. Und dadurch werden sie hinweggetragen, weil er sie trägt. Das ist eine prophetische Weissagung über den Messias. Und erfüllt in Jesus Christus im Neuen Testament, lesen wir es bei Markus Kapitel 15, Vers 27. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zur Rechten und einen zur Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästern ihn, schütteln den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Weissage, gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester miteinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ähnlich. Dieses Höhnische: Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen. Aber die Menschen haben nicht wirklich nachgedacht, nicht wirklich erkannt. Und Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 37, sagt Jesus selber: Ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Das steht in der Schrift. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Gott hat im Alten Testament schon klar ausgesprochen, und so geht es in Erfüllung, und zwar im Leben des Sohnes, der Knechtsgestalt der Menschen angenommen hat. Wir hören bei Jesus da keine Empörung, kein sich auflehnen, sondern er bleibt im Vertrauen zum Vater. Auch nächste Details: Die Hände und Füße des Messias werden durchgraben, wie der Psalm 22 sagt, ab Vers 12. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und keine Hilfe ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Bashan umsingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender, brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Viele Jahrhunderte vorher ausgesprochen, erfüllt in Jesus Christus im Neuen Testament. Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 18. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 2 andere, beiden Seiten, Jesus in ihrer Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben: Jesus der Nazarener, der König der Juden. Jesus hat nach der Auferstehung ausgesprochen, dass alles in Erfüllung gehen musste. Nämlich Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 19. Als es aber an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, nämlich die durchbohrten Hände. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Meine Lieben, das müssen wir auch richtig hören. Jesus ist gesandt worden, solcher, dem die Hände und Füße durchbohrt wurden. So sende er auch uns. Wir werden auch in die Erniedrigung geführt. Wir werden mit Christus leiden, aber das ist nicht ein Miterlöserleiden, sondern weil wir mit ihm Gemeinschaft haben, eins sind, werden wir genauso in diese heilbringende Demütigung hineingeführt, und so wird unser Glaube erprobt, ob er echt ehrlich ist, nämlich im Vertrauen bleibt, auch in solch einer Situation, dass er unter der Hand des Vaters steht. Unser Misstrauen ist ja sehr schnell da. Aber hören wir, wie es dann weiterging, nämlich Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen Nägelmal sehe und meine Finger und meine Hand in seine Seite lege, so glaube ich niemals. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder von drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also unser Glaube soll nicht immer ein Argument haben. Wir sehen nicht und glauben dennoch. Aber es ist derselbe, der durchbohrt wurde, der auferstanden ist und noch immer diese Wundmale hat. Auch die nächste Aussage: Die Peiniger des Messias werden ihm Essig und Galle geben. Psalm 69, Vers 19 sagt: Nahe dich meine Seele, erlöse sie, um meine Feinde willen befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande. Meine Widersacher sind alle vor mir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen. Ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da war keines. Auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und Erfüllung wieder in Jesus Christus im Neuen Testament. Wie Matthäus 27, Vers 22. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Galle und Essig sollten eine gewisse Betäubung für ihn sein, dass er nicht diese Schmerzen ganz spüren muss. Es ist in Erfüllung gegangen. Und das nächste, man wird über sein Gewand das Los werfen. Und so sagt er im Psalm 22, Vers 18, ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht fern. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern des Büffels. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Es ist immer im Zusammenhang, sowohl passiert das, wenn ihm die Kleider und alles weggenommen wird und da gleichsam ein Würfelspiel gemacht wird, ist er total enteignet worden. Aber er vertraut auf Rettung. Errette mich, o Herr. Und er vertraut, du hast mich erhört. Und so werde ich deinen Namen verkünden. Und das geschah in der Auferstehung. Erfüllung durch Jesus im Neuen Testament. So wie Matthäus 27, Vers 35 sagt. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Wir haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie aßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur rechten und der andere zur linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Das ist dieses Unverständnis von allem. Aber auch in all diesen Details ist alles erfüllt worden, wie die Schrift sagt. Und das soll immer mehr die Identität bezeugen. Und solche Dinge, die sich zu so vielen Punkten hier übereinstimmen, können nicht mehr ein Zufall sein. Er ist eben der Verheißene, über den schon geschrieben worden ist. Die Juden wollten, dass über den Messias geschrieben wird, er kommt in Herrlichkeit. Er ist der König und wir werden herrschen. Aber die Propheten sagen, es wird ein leidender Gottesknecht sein. Und das hat die Juden nicht interessiert. Sie wollen die Herrlichkeit. Und meine Lieben, das ist auch für uns eine Gefahr. Ja, wir wissen, Jesus ist auferstanden. Wir wollen den Auferstandenen. Es ist richtig. Aber wir sollen nicht vergessen, der da auferstanden ist, ist der, der die Wundmale hat. Der erniedrigt war. Und mit dem sollen wir identisch bleiben. Aber Wir sollen dort, wo es uns schlecht geht, wo wir Nöte haben, wir verkannt werden, abgelehnt werden, wo wir ja auch Schläge bekommen in vieler Hinsicht, genauso in Vertrauen und Zuversicht verbleiben. Wir sind in der Hand des Herrn und er wird uns hindurchführen. Und dort, wo der Vater das Reich Gottes aufrichtet, in seinem Sohn. Und so wollen wir abschließend darin Jesus sehen als den hohen Priester, der durch Eidschwur Gottes hoher Priester geworden ist. Das ist eine andere Ordnung. Aaron ist einfach durch Gesetz hoher Priester geworden. Und später gab es hohe Priester, die gar nicht von dem abstammten, weil die Politik das eingesetzt hat. Die Römer hatten den hohen Priester eingesetzt, den Kaiphas. Aber Gott hat den endgültigen hohen Priester eingesetzt, dessen Priestertum ewig und unübertragbar ist und der ein vollkommenes Opfer dargebracht hat. Und so lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 5. So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heiles geworden, von Gott genannt hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Da haben wir zusammenfassend wieder geklärt, welche Tragweite das hat. Jesus musste auch in seiner Menschwerdung, in seiner Menschengestalt eben in diesen Gehorsam lernen, diese Demütigung. Er musste lernen. Und so wurde er denen, die ihm gehorchen, nämlich genauso wie er im Gehorsam, Urheber ewigen Heiles geworden. Meine Lieben, das dürfen wir nicht ausklammern. Erst den Gehorsamen wird ewiges Heil zuteil. Und zwar Gehorsam, wie Jesus gehorsam war. Der Gehorsam hört nicht einfach auf bei einer gewissen Grenze, sondern bis zum Tod. Und Hebräerbrief 9, Vers 11. Als aber der Christus kam als hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch dasselbe größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, noch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Auch ihr wieder. Jesus ist nicht in einen Tempel von Jerusalem eingegangen, sondern in die himmlische Ordnung, in die Stadt, die Gott erbaut, und den Tempel, den Gott errichtet. Da ist er eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt, und zwar mit seinem eigenen Blut. Vers 13, denn mit dem Blut von Böcken und Stieren und der Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Versöhnung, wird die Versöhnten heilig zur Reinigung des Fleisches. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also das Blut Jesu Christi, das durch seinen ewigen Geist dargebracht wird. Jesus hat nicht einfach nur leiblich sich dargebracht, mit seinem Geist identifiziert, ein makelloses Opfer Gott dargebracht. Das ist der Gehorsam Jesu bis in den Tod. Und das hat jetzt bewirkt, dass unser Gewissen gereinigt wird. Dass unser Gewissen nicht mit toten Werken Gott dienen will. Das hat keinen Sinn. Wir aus unserer eigenen Kraft können nicht Gott dienen. Er macht uns fähig, jetzt Gott zu dienen. Und zwar dem lebendigen Gott. So zu dienen, weil wir in Christus sind und in dieser Hingabe des Jesus Christus sind wir hineingenommen. Wir sind darum, sagt Paulus, mit Christus mitgekreuzigt worden, mitgestorben und mit ihm auferweckt, mit auferstanden. Ein Mitauferwecktwerden mit Christus erfolgt nicht ohne mitgekreuzigt werden. Und das wird immer wieder so ausgeklammert. Das ist allein der sichere Weg, wo wir mit ihm zur Herrlichkeit kommen. Und so möchte ich so sagen, gehen wir im Vertrauen durch diese jetzige unruhige Zeit, wo wir nicht wissen, wie es weiter noch sein wird. Aber gehen wir im Vertrauen unter der Hand des Vaters, im Gehorsam seinem Wort gegenüber, hindurch. In dem Wissen, dass wir ihm gehören, der sein Leben für uns hingegeben hat. Wir gehören jetzt Christus an, nicht uns selber. Wir gehören ihm an. Er hat uns losgekauft. Er hat uns bereits befreit. Und wir gehen jetzt durch manche Bedrängnisse hindurch, aber immer schon in dem Wissen, der Sieg Jesu ist mit uns durch diese Zeit hindurch. Und so gehen wir im Frieden, im Vertrauen hindurch. Und nicht in gleichsam hastigem Versuch, irgendwas zu machen, was jetzt könnte, zu retten. Ja, wir sollen alles tun, was zum Guten dient. Aber immer in diesem Vertrauen, ich gehöre Jesus Christus und von ihm kann mich nicht einmal ein Teufel wegstehlen. Ich werde immer ihm gehören, wenn ich in meinem Herzen Ja gesagt habe und weiter Ja sage. Ich stehe unter dem Schutz des Allerhöchsten. Und da ist eine Autorität Gottes über uns. Die gleiche Autorität, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und erhöht hat. In dieser Autorität sind wir in diesem Schutz, aber weil wir bereit sind, auch mit Christus manche Schmach auf uns zu nehmen. Nicht wir müssen sie suchen, aber wenn es uns begegnet, nehmen wir sie im Vertrauen an. Und siehe da, wir bleiben im Aufblick auf die Herrlichkeit, die uns erwartet. Amen.